So, ich denke, wir können anfangen. Herzlich willkommen im Hörsaal 2. Das ist jetzt der dritte Vortrag unserer Session. Ich möchte euch zunächst Genevieve vorstellen und Julian. Sie werden euch quasi eine Q-Field-Alternative vorstellen. Und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Hört ihnen zu, das wird sicher sehr spannend. Und ja, stellt bitte die Besonderheiten heraus zu Q-Field. Gut, danke.
Gerne. Vielen Dank für diese einleitenden Worte. Wie bereits gesagt, wir werden euch ein paar unserer Erfahrungsbeispiele mit dem Tool Merging Maps vorstellen. Kurz, was wir so die nächsten 20 Minuten mit euch vorhaben. Einmal ein Vorwort, wer sind wir, Camp2Camp und was ist Merging Maps? Dann eine etwas kurze technische Einführung in Merging Maps sowie eine Demo und schlussendlich die angekündigten Praxisbeispiele. Genau. Wer sind wir? Wir sind von Camp2Camp. Wir hatten auch in den letzten Tagen schon ein paar Talks. Vielleicht wart ihr bei einem meiner Kolleginnen oder Kollegen. Wir sind eine Open-Source-Software-Firma aus der Schweiz, die aber inzwischen auch in Deutschland und Frankreich präsent sind. Dann Merging Maps ist ein Erfassungstool für räumliche Daten im Feld, tatsächlich ähnlich wie Q-Field. Das Tool wird seit 2017 von Lutra Consulting entwickelt und basiert auf QGIS. Es gibt zwei Versionen aktuell davon. Einmal die Community Edition, die ist komplett Open Source, hat auch eine sehr aktive Community, die auch zum Beispiel auf Slack aktiv ist. Und viele Features aus der Enterprise Edition sind auch zeitverzögert in der Community Edition verfügbar. Dann gibt es eben besagte Enterprise Edition. Dort sind Erweiterungen für höhere Anforderungen darin beinhaltet. Zum Beispiel sind zusätzliche Rollen möglich oder eine SSO-Authentifizierung. Außerdem wird für die Enterprise Edition ein SLA-basierter Support und Beratung angeboten. Jetzt vielleicht kurz, wieso halten wir heute diesen Talk? Camp2Camp hat seit 2023 verschiedene Projekte mit Merging Maps umgesetzt. In der Zeit gab es auch vielfältige Contributions zur Community Edition. Und weil es da eben mehrere Projekte gab, das gut geklappt hat, sind Camp2Camp und Lutra jetzt, also Merging Maps, auch seit 2025 haben eine offizielle Partnerschaft. Genau, und fürs Detail übergebe ich jetzt dann
Ja,
meinen Kollegen Julian.
Dankeschön. Einfach kurz, was Merging Maps überhaupt ist. Merging Maps ist eine Plattform zur Speicherung und Synchronisierung von raumbezogenen Projekten und Daten über verschiedene Endgeräte hinweg, besonders mobile Geräte und auch Desktop-Geräte. Der Hauptschwerpunkt liegt dabei bei der mobilen Datenerfassung, dass auch gemeinsame Bearbeitungen stattfinden können und insbesondere auch, dass die Offline-Erfassung von Daten möglich ist. Ebenso gibt es eine komplexe Änderungshistorie, so dass immer nachvollzogen kann, wer welche Änderungen ausgeführt hat, falls es Fehler gibt. Dadurch ist auch der Datenaustausch über die verschiedenen Endgeräte vereinfacht. Die Architektur, wie ist diese Plattform aufgebaut? Einerseits gibt es den Server, der besteht aus einem Python-Backend, das mit einer Python-API angesprochen werden kann. Dann gibt es eine Datenbank für die ganzen Konfigurationen, eine Postgres-Datenbank. Und dann gibt es noch das Frontend für den Web-Client. Die ganze Merging Maps Server Komponente kann man entweder selber hosten. Das funktioniert ziemlich einfach über eine Docker-Anwendung oder es kann auch in Kubernetes gehostet werden. Also ist Cloud-native eigentlich. Oder es kann natürlich auch als Software als Service eingekauft werden, wenn man das nicht selbst hosten will, wenn man nur ein kleines Projekt machen will. Daneben gibt es die mobile App für Android und iOS, das ist der Client für die mobile Felderfassung. Es gibt ein Cookies-Plugin, das auch über die Python-API mit dem Backend spricht. Damit können Cookies-Projekte aufgesetzt werden. Und dazu gibt es noch verschiedene Python-Packages, die auch über die Python-API laufen. Da können zum Beispiel automatisiert Work-Packages erstellt werden. Das sind Arbeitspakete. So kann ein großes großer Hauptdatensatz unterteilt werden in Teilpakete und so können die Teilpakete spezifisch Usergruppen zugewiesen werden. Oder DB-Sync ermöglicht eine automatisierte Abgleich von den Geopackages, die für die Offline-Erfassung erstellt werden, zu einer Postgres-Datenbank, die zum Beispiel verwaltungsintern ist und nicht gegen außen offen ist. So sieht die Benutzeroberfläche aus. Es gibt einerseits die Kartenoberfläche und das Erfassungsformular. Ich gehe nicht allzu fest ins Detail. Grundsätzlich wird das über QGIS konfiguriert und die meisten Konfigurationen, die in QGIS möglich sind, wie Symbolisierung oder Attributformular, sind auch von Merchant Maps unterstützt. Ich habe eine kurze Demo bzw. ein kurzes Video erstellt, wo ich zeige, wie die Erstellung eines Projekts funktioniert und dass es wirklich... warum ist es klein? Funktioniert es nicht mehr? Nein. Sorry. Jetzt wieder. Jetzt ist nicht mehr gut. Warum ist jetzt...
Play.
Ja. 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 Sorry. Ah, jetzt ist die Qualität nicht so gut, aber geht trotzdem durch. Also, jetzt ist wieder besser. Also, es gibt das Plugin, da kann das Projekt erstellt werden. Das erstellt automatisch ein Geopackage, das schon korrekt konfiguriert ist. Ihr seht hier, das Beispiel Geopackage hat jetzt drei Attribute: ein Datumsfeld, ein Textfeld und ein Fotofeld. Hier seht ihr, wie die Datenerfassung im QGIS aussehen könnte. Ist jetzt natürlich nicht ein schön konfiguriertes Attributformular, ist einfach jetzt das Standard ohne große Konfiguration. Ihr seht, man kann, wer sich mit QGIS auskennt, dem fällt das wahrscheinlich leicht, einfach neue Attribute hinzufügen, diese benennen. Sind die Standard-Geopackage-Datenformate unterstützt? Ich erstelle hier ein Boolean-Feld. Ich zeige euch hier auch noch kurz, wie die Symbolisierung, kann man auch über QGIS alles konfigurieren. Ich erstelle hier eine kategorisierte, ziemlich simple Symbolisierung der Punkte. Die Labels sind auch unterstützt, also man kann Labels basierend auf ein Attribut erstellen. Ich erstelle hier ein Label basierend auf die Nodes. Sind auch die ganze, also es gibt gewisse spezifische Konfigurationen von QGIS, von der Symbolisierung, die sind noch nicht unterstützt, aber das wird auch laufend erweitert. Das Attributformular, hier sind auch, die sind die, eigentlich die QGIS-Widgets unterstützt. Ihr seht hier, wir haben ein Textfeld, wir haben ein Checkbox, ein Datumsfeld, jetzt in diesem Beispiel, und für die Foto ein Link eigentlich zu einer Datei. Jetzt, wenn ich das Ganze fertig erstellt habe, kann ich das Ganze auf den Server synchronisieren. Und das funktioniert dann eigentlich auf Knopfdruck und ich sehe, welche Änderungen ich vorgenommen habe. Wie sieht es dann im Server aus? Also, das ist jetzt, wie die mobile App aussieht. Ihr seht hier schon, der Punkt, den ich vorhin erfasst habe, ist schon hier. Wenn ich ein neues Feature erfasse, seht ihr dann hier das Eingabeformular, das ich vorhin in QGIS formatiert habe, sehe ich hier. Seht ihr, man kann auch schnell ein Foto erstellen, das Foto hinzufügen und ich sehe das dann im Eingabeformular. Natürlich ist auch die Eingabe, hier erstelle ich nur Punkte, es ist auch die Eingabe von komplexeren Geometrien wie Polygonen oder Linien ist auch möglich. Auch noch wichtig, es ist you see what you get. Ich habe hier noch kurz das Attribut geändert und ich sehe, die Farbe des Punktes hat sich dann auch sofort geändert auf der Karte, also weil das eine attributbasierte Symbolisierung war. Ja, das so kurz zur Einführung, was Merchant Maps kann.
Genau, und jetzt wollten wir euch noch ein paar Praxisbeispiele vorstellen, die wir bei uns umgesetzt haben bei Camp2Camp. Zuerst einmal ganz kurz die technische Grundstruktur der vorgestellten Projekte. Die ist bei allen dreien jetzt recht ähnlich. Einerseits wurden respektive werden sie auf einer Camp-to-Camp-Kubernetes-Umgebung gehostet. Dann liegt das verwendete Volumen immer bei rund 200 Gigabyte. Und schlussendlich zum Frontend-Backend. Das Frontend ist Django und das Backend betreibt einen Gunicorn-Webserver und zwei Salary-Workers. Jetzt zu den konkreten Beispielen. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist Grand Annecy. Das ist, dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von 34 Gemeinden im Südosten Frankreichs, wie man auf der Karte erkennt, im alpinen Gelände, das heißt auch ein schwieriges Gelände, teils ohne Internet. Und das Ziel hier war, weil es eben auch eben alpin, viele Wanderwege, Touristen, Einheimische, war das Ziel, eine kontinuierliche Aktualisierung und Verwaltung der Wanderwegdaten vorzunehmen, damit dann die Website, die von den Wanderern aufgerufen wird, immer up-to-date ist. Genau, und dieses Projekt ist seit November 2023 in Produktion. Und ich gehe jetzt kurz darauf ein, es gab auch Contributions da von unserer Seite zu Merging Maps, hauptsächlich eben im Kontext, dass der Offline-Betrieb wirklich optimiert werden musste in diesem alpinen Gelände. So kam es beispielsweise zu einer verbesserten Verwaltung der Historisierung. Zu Beginn wurde noch bei jeder Datensynchronisierung immer alles mit hochgeladen. Das ist natürlich nicht ganz so optimal unter den Bedingungen, deshalb wurde ein Git-in-your-File eingeführt für bereits synchronisierte Daten. Dann eine kleinere Änderung war die angepasste automatische Bildbenennung. Neuerdings wird diese Benennung immer aufgrund der zugrunde liegenden Daten vorgenommen, ist also besser nachvollziehbar, wenn man dann auch mal viele Daten hat. Und schlussendlich wurde eine neue Funktion zum Öffnen von PDF-Dateien hinzugefügt. Vorher war es so, dass nur PDF-Dateien geöffnet werden konnten, die gerade runtergeladen wurden, aber nicht welche, die bereits auf dem Mobiltelefon vorhanden waren. Das war also auch ein recht wichtiger Punkt. Dann ein anderes Beispiel, kleinere Fläche, anderer Kontext, ist die Stadt Zürich in der Schweiz. Hier ging es darum, komplizierter Satz, um die Neuerfassung von schützenswerten Vogelnistplätzen. Das heißt nichts anderes als, es gibt ein Vogelschutzgesetz in der Schweiz, auch in Zürich damit. Und wenn diese schützenswerten Vögel halt Nester bauen, also brüten an Gebäuden, dann muss das zum Beispiel bei Renovationsarbeiten oder so mit einfließen. Und dafür braucht man natürlich eine möglichst aktuelle Datengrundlage. Hier war dann eben der Kontext, dass die Kartierung durch Freiwillige erfolgt ist, also hauptsächlich Hobbyornithologen, die auch nicht zwingend technisch versiert waren oder Erfahrung mit GIS generell hatten. Und Bring Your Own Device war das Prinzip. Dieses Projekt lief von 24 bis 25, ist also nicht mehr aktiv, was eben daran liegt, dass dieses Gebäudebrüterinventar in regelmäßigen Abständen geupdatet wird. Und ja, das genau. Hier waren die Contributions einerseits eine verbesserte thematische Aufteilung innerhalb der Docker-Container, das heißt Celery, eine asynchrone Auftragswarteschlange wurde ausgelagert und andererseits gab es einen Beitrag zur Sicherheit, denn Nginx wird neu als Non-Root-User aufgerufen. Das ist insbesondere auch für zukünftige Projekte interessant, da dieses Aufrufen als Non-Root-User in gewissen Kubernetes-Umgebungen und auch bei Red Hat OpenShift eigentlich Pflicht ist. Und was hier auch besonders interessant ist, diese beiden Änderungen wurden bereits in einem benutzerdefinierten Camp-to-Camp-Image weiterverwendet, auch intern bei uns noch in ein, zwei weiteren Projekten, die ich aus Zeitgründen leider nicht vorstellen kann, aber das heißt, das sind auch recht nachhaltige Contributions eigentlich. Und jetzt noch kurz eben am Beispiel der beiden, also von Grand Annecy und Zürich, wie wir jetzt zum Beispiel innerhalb dieser beiden Projekte eine gleiche oder ähnliche Aufgabe unterschiedlich angegangen sind, auch auf Wunsch des Kunden, nämlich in dem Fall die Aufteilung des zu kartierenden Gebiets. Bei der Stadt Zürich war es so, es sollte wirklich ein Gebiet per User definiert werden. Das heißt, jeder Freiwillige bekam quasi ein paar Häuserblocks zugeteilt. Man muss dazu wissen, die genaue Anzahl Freiwillige war im Voraus bekannt. Also die mussten sich im Voraus anmelden für das Projekt. Und die Idee hierbei ist, dass es genau ein QGIS-Projekt per User gibt. jedes dieser Projekte basiert auf einem gemeinsamen Masterprojekt und das heißt, es gibt eine strikte Datentrennung. Das heißt, wenn jetzt der Freiwillige A, der sieht immer nur seine erfassten Nester, der sieht nicht, was die anderen machen. Hier wurde eben die Library Work Packages genutzt, die du vorhin erwähnt hast. Bei Grand Annecy war es eine ganz andere Herangehensweise. Erstens eine sehr viel größere Fläche, wurde auch unter Gänsefüßchen nur in 6 Gebiete unterteilt. Und da war es so, dass nicht ein Gebiet pro Team, sondern da wird sich auch abgewechselt. Und dadurch halt dann auch das Bedürfnis, dass jeder Zugriff auf alle Daten hat und es dann eine gemeinsame Datenquelle quasi gibt. Das ist so ein bisschen als Beispiel, wie man ähnliche Fragestellungen ganz anders angehen kann. Dann das letzte Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, ist Aegis. Das ist ein französischer Konzern, der aber weltweit agiert. Und hier war eben das Ziel, unterschiedliche Umweltparameter zu Analysezwecken zu erfassen, eben weil es auch eine große Beratungsfirma im Bauwesen, im Verkehrssektor sehr vielfältig aktiv. Und was hier besonders interessant ist, Aegis war vorher bei ESRI, die haben ArcGIS Field Maps genutzt, damit auch schon jahrelang ihre Umweltparameter erfasst und die möchten eben jetzt schrittweise zu Open Source wechseln. Das Ganze ist im Anfangsstadium seit Juni 2025 in Produktion und aktuell sind 4 verschiedene Abteilungen involviert. Einerseits das Thema Böden und Altlasten, da nimmt man klassisch Wasser, Luft und Bodenwerte auf. Dann auch das Thema Akustik, wo man natürlich jetzt mit so einem, also mit Merging Maps jetzt nicht die eigentlichen Akustikwerte aufnimmt, aber wichtige atmosphärische und umgebungsbedingte Einflüsse, also zum Beispiel ja die Infos, wo nimmt man auf, was für eine Art Gebiet ist das und so weiter. Ähnlich ist es beim Blitzschutz und den elektromagnetischen Werten sowie beim bei dem Thema Luftqualität und Geruch. Was eben hier noch eben interessant ist, ist eben, dass das jetzt die ersten 4 großen Projekte sind, aber es ist eben geplant, jetzt mit Open Source Merging Maps auch noch weitere Abteilungen zu involvieren, zum Beispiel die Umweltabteilung. Das heißt, über die nächsten Jahre werden da weitere Projekte aufgesetzt, dieser Wechsel von proprietär zu Open Source durchgeführt und dann wird es sehr wahrscheinlich auch volumenmäßig unser größtes Projekt werden. Also die 200 Gigabyte, die werden da nochmal gesprengt, sage ich. Genau, das war unser Vortrag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Ja, bevor ich die vorlese, ne, kann ich ja selbst nochmal Sachen fragen. Ihr habt ja gesagt, das ist jetzt quasi tatsächlich eine Q-Field-Alternative, ne? Mhm. Und könnt ihr nochmal in wenigen Punkten herausstellen, was, ja, worin vielleicht Immersion Maps besser ist?
Wie du willst?
Also grundsätzlich mal allgemein möchte ich nicht einfach ein Catchphrase, das ist besser oder das ist schlechter, sind 2 gute Open-Source-Projekte. Und wir als Camp2Camp machen oft Beratung für Kunden, was in welchem Fall angepasst wäre oder also wir würden beides anwenden. Jetzt Merchant Maps empfinden wir als intuitiver, also der Mobile Client, weil es ein bisschen simpler aufgebaut ist. Es wird oft von den Kunden auch geschätzt, dass nicht ganz so technisch das User Interface ist wie bei Q-Field. Dann gibt es sehr technische Details, die von Merchant Maps schon länger unterstützt werden, zum Beispiel die Self-Hosting-Lösung ist einfacher zu hosten mit der Docker-Version, wie es auf Kubernetes läuft ziemlich gut so. Dann so technische Details wie Single Sign-On, was zum Beispiel gut unterstützt ist von Merchant Maps. Ja, aber solche Analysen sind auch immer kurzlebig, weil Cookies und Merchant Maps sind lebende Projekte und wenn das eine Projekt ein neues Feature hat, kommt das eventuell bald beim anderen Projekt. Also deshalb lohnt es sich, wenn man nicht sicher ist, was man nutzen soll, vor Projektstart vielleicht eine Analyse machen. Was brauche ich und wo bekomme ich das besser?
Ihr habt ja gesagt, Konkurrenz belebt.
Ja, genau.
Okay, dann geht es um die Aufgabenverteilung im Team. Moment, ich muss die Frage mal kurz wiederfinden. Kann ich Aufgaben erstellen und an User verteilen?
Ja. Ja, das ist über die Merchant, die Work Packages möglich. Die Work Packages sind eine Python Library, so werden die Projekte automatisiert erstellt. Das heißt, ich muss nicht manuell die Packages erstellen und dann kann ich im Web-Interface kann ich das dann zuweisen, wenn ich die User habe.
Ja, da komme ich zur nächsten Frage. Kann ich konditionelle Abfragen oder ein 1-zu-N-Beziehung erstellen?
Ja. Ja. Okay, geht auch.
Gut. Ansonsten haben wir noch so anfangen. Ich hatte mal zwischendurch noch mal eine Frage kurz. Ich nutze ja Q4 zum Beispiel auch beim Klettern, Bergsteigen. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass tatsächlich das nicht so richtig praktikabel ist, weil der Akku natürlich schnell aufgefressen wird. Und man kann auch nicht immer eine Powerbank ranmachen. Dann wird es nämlich sehr unhandlich, ganz ehrlich. Und mein Hauptproblem ist eigentlich wirklich, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das Nachladen dieser Hintergrundkarten. Also das ist irgendwie aus meiner Sicht noch nicht optimal gelöst. Und auch wenn ich jetzt so ein Geo-Package in Q4 reinlade, also von einem QGIS-Projekt, dann merkt man bei der Gestaltung der Karte Unterschiede. Also zum Beispiel die Lebens werden nicht übernommen oder andere Sachen. Entweder bin ich da noch nicht tief genug drin, aber das sollte irgendwie, glaube ich, von der Synchronisierung noch besser sein. Wie ist es bei euch?
Also es, wenn du natürlich die Hintergrundkarte über eine Webkarte einbindest, dann lädt das immer. Wir versuchen möglichst kleine Hintergrundkarte, zum Beispiel Vektor-Hintergrundkarte.
Ich meine offline.
Offline, ja, genau. Und dann, wenn du eine Vektor-Hintergrundkarte selbst erstellst, mit einem Vektor-Datensatz, nicht mit einem Raster-Datensatz, dann ist es viel kleiner, also mit einer eigenen Symbolisierung. Wenn das möglich ist für deinen Anwendungsfall. Natürlich, wenn du ein Orthofoto willst, kannst du das nicht als Vektor-Karte erstellen, aber zum Beispiel so einfache amtliche Vermessungen oder es gibt Hintergrundkarten, die du als Vektorkarten nutzen kannst. Die sind dann mengenmäßig viel kleiner und das ist auch.
Also diese selbst erstellten Vektor-Hintergrundkarten wurden zum Beispiel auch ganz konkret jetzt bei Grand Annecy eben wegen der Offline-Thematik genutzt und auch bei der Stadt Zürich einfach, weil man da auch nicht wusste, wie performant die Handys der einzelnen Teilnehmer sind.
Ja, da musst du nicht so ein großes Geotief drin haben. Das gibt's.
Ich glaube, die nächste Frage baut doch schon darauf auf, also die Nutzbarkeit der App. Ne, also gegenüber Q-Field. Also einige scheinen ja Q-Field nicht so intuitiv zu finden von der Benutzung her, was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, weil das ist auch sehr einfach gehalten. Aber wie ist es bei euch? Also ihr sagt ja, das ist besser.
Ja, also das ist natürlich sehr subjektiv und für uns als GIS-Spezialisten ist natürlich, wir kennen QGIS in- und auswendig und dann kennen wir, Q-Field ist für mich auch intuitiv, weil ich jahrelang Erfahrung damit habe, aber es gibt viele unserer Kunden sind komplette GIS-Laien und die sagen, also Umfragen mit ihnen, sagen, ja, sie finden es intuitiver. Ich bin kein UI-UX-Experte, deshalb, was die genau, wieso es intuitiver ist.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist immer die Frage, wer sind diejenigen, die die Daten sammeln im Endeffekt? Also sind das jetzt vielleicht sogar GIS-Fachleute oder vielleicht generell Leute, die technisch affiner sind oder sind es halt Leute, die einfach vielleicht auch im kleineren Rahmen Passion haben für ein Projekt, sich da interessieren? Vielleicht, ja,
das aber ist dann eben. Ich denke, man muss davon ausgehen, dass die meisten Nutzer vielleicht nicht so tief drinstecken. Wir hatten ja vorhin das Beispiel der Winzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da ewig am Rechner Zeit verbringen und sich mit dieser Materie beschäftigen. Und das muss einfach autoplausibel sein, denke ich, von der Anwendung her. Und wenn das gewährleistet ist, dann ist es ja super. Ja. Gut, wir haben noch einige andere Fragen oder hat noch jemand aus dem Publikum eine Frage? Die kann man hier auch im Raum oder im Hörsaal stellen direkt? Nein? Gut, dann. So, dann kann ich ein bisschen Zeit gewinnen.
Erstmal vielen Dank für die interessante Präsentation. Ich habe eine Frage wegen der Vermittlung von Daten über das Cloud an dem Server. Wir sind, oder ich komme von öffentlichen Verwaltungsdiensten und für uns sind ein bisschen sensibel, was die untergeordnete Behörden wie Städte und Kommunen treiben, wie Wasserversorgung, Strom, Telekommunikation. Ich möchte jetzt von Ihnen jetzt eine Antwort bekommen, wo die Daten eigentlich jetzt gespeichert sind, weil ich habe schon erstmal erwähnt, dass die habe schon Server, die könnte der Self-Hostings getreibt werden. Und wie können die öffentlichen Verwaltungsdienste diese Informationen bekommen? Weil für uns, das ist jetzt eine ganz silberne Sache, gibt es viele Plugins online und viele Firmen möchten einen Wettbewerb machen, besonders mit dem Landesdienste und Regierungspräsidium. Deswegen wundert mir, wo können wir die IP-Adresse nachvollziehen und ob diese Server befinden sich im Schengen-Raum oder irgendwo außerhalb in Schweiz oder in UK oder irgendwo aus.
Sehr gute Frage. Und das ist ein typischer Anwendungsfall. Also viele unserer Kunden sind öffentliche Verwaltungen. Und das sehen wir oft auch einen Vorteil von Merchant Maps, da die Self-Hosting-Möglichkeit ist ziemlich einfach mit der dockerisierten Version. Also ihr könnt das effektiv selbst in eurer Datenbank selbst hosten. Das heißt, es muss nicht irgendwie in einer Azure oder AWS Cloud sein. Das könnt ihr selbst auf einem Server hosten bei euch, wenn ihr das wollt. Und auch die Datenbank kann bei euch sein. Und dann sind die Daten noch natürlich auf den mobilen Geräten, wenn das heruntergeladen wird. Aber ja, das reicht eigentlich. Also ihr seid nicht angewiesen auf dritte Serverinfrastruktur.